Also mein Ziel ist, dass alle Kinder in Kassel, egal wo sie herkommen, wie viel Geld ihre Eltern verdienen, dass die gesund und frei von Diskriminierung und Armut groß werden. Für Kassel wünsche ich mir, dass dieser Spirit, dass man zusammenhält und auch wirklich über Klassen oder Herkunftsunterschiede hinweg sich gemeinsam als Kasslerinnen und Kassler zu begreifen, das wünsche ich mir, dass das noch mehr wächst in den nächsten Jahren. Das macht total Spaß, wenn man da immer wieder Leute findet, die jetzt nicht so in, das ist meine Zuständigkeit und mein Bereich, sondern die gucken auf die Kinder, genau. Ja. Und also darum geht's ja. Wir arbeiten ja alle mit denselben Kindern und Jugendlichen und kriegen da, glaube ich, also wir werden da, glaube ich, was richtig Tolles hinkriegen.
Hallo, hier ist Madeleine. Willkommen bei Kassel denkt weiter, dem Interview-Podcast aus der Neuen Denkerei. Ich spreche heute mit Nicole Maisch. Nicole Maisch ist Bürgermeisterin von Kassel und Dezernentin für Gesundheit, Bildung, Jugend und Chancengleichheit. Von 2007 bis 2017 war sie Mitglied des Bundestags. In der zweiten Folge unserer neuen Staffel spreche ich mit ihr darüber, wie Kassel es schaffen kann, in einem Jahr 17 Bildungsstandorte zu modernisieren, wie Kassel es angehen will, gleiche Bildungschancen für alle Kinder zu ermöglichen und wie New Work bei der Bürgermeisterin aussieht und was agile Prozesse sind. Hallo Nicole, ich freue mich total, dass du es geschafft hast, zu unserem Podcast zu kommen und dass wir die Chance haben, mal in ein Face-to-Face-Gespräch zu kommen, weil wir kennen uns schon vielleicht seit roundabout 10 Jahren über politische Arbeit, aber wir haben es noch gar nicht geschafft, uns mal persönlich auszutauschen. Von daher freue ich mich umso mehr. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Wir starten unsere Workshops immer mit einer Check-in-Frage. Und auch unsere Meetings, die wir in der Neuen Denkerei machen. Und die Check-in-Frage, die ich mir für dich überlegt habe heute, ist, welche drei Dinge haben dir heute schon ein Lächeln übers Gesicht gezaubert?
Also ich habe einen Kater und der hört immer schon meinen Wecker. Das heißt, wenn ich mein Schlafzimmer verlasse, ist er schon da. Klar, da lächelt man auch. Tiere sind super. Meine Kinder morgens natürlich auch. Und ich habe eigentlich gar keinen grünen Daumen, aber auf magische Weise wachsen meine Orchideen gerade ganz toll und blühen. Das heißt, ich hatte Blumen, Kater und Kinder heute morgens schon.
Genau. Orchideen in welchen Farben?
In allen möglichen. Und erstaunlicherweise überleben sie. Ansonsten bin ich, was Zimmerpflanzen angeht, nicht so richtig begabt, aber die Orchideen. Ich
glaube, die sind dankbar, ne?
Ja, genau.
Du bist seit 1.6.22 Dezernentin für Gesundheit, Bildung, Jugend und Chancengleichheit und seit letztem Jahr, nämlich genau seit dem 1.11.2023, bist du auch Kassels Bürgermeisterin. Und du hast 4 Kinder. Das ist ein ganz schönes Volumen an Dingen, die man da so jeden Tag bewegt. Das klingt auf gar keinen Fall nach Langeweile. Wie sieht so ein typischer Tag von dir aus?
Also er fängt auf jeden Fall früh an. Das ist so meine Strategie. Ich versuche, bevor so der ganz normale Großfamilienwahnsinn losgeht mit, wo ist mein Turnbeutel, wo ist mein Schulbrot, wo sind meine Socken, da eben einfach schon mal eine erste Schicht am Schreibtisch zu machen. So in aller Ruhe mit Kaffee schon mal Mails lesen.
Das heißt, wann fängst du damit an?
Ja, meistens um 5.
Oh, okay.
Genau. Und danach ist jeder Tag eigentlich anders. Also es gibt natürlich Gremiensitzungen, das Stadtparlament, die Fraktionssitzungen, natürlich auch auf Landes- und Bundesebene entsprechende Gremien, wo wir uns einbringen müssen, um auch Kassels Position zu vertreten. Ich bin bei Unternehmen, ich bin in den Kitas und Schulen unterwegs, es ist wirklich immer anders.
Also kein Tag gleich dem anderen.
Nö, und heute bin ich hier.
Was sind so die schönsten Tage im Berufsalltag?
Also Schul- und Kita-Feste sind natürlich das Highlight. Das ist einfach immer total schön zu sehen, was die Kinder da auch mit den Erziehern und den Lehrern auf die Beine stellen. Das finde ich super. Und natürlich ist es toll, wenn man auf ein Projekt lange hingearbeitet hat. Also zum Beispiel, wenn das Stadtparlament dann wie jetzt kürzlich das Jugendgremium beschließt, also wirklich Prozesse, die über lange Zeit erarbeitet wurden, wenn die dann zu einem guten Abschluss kommen, das ist schon immer sehr schön.
Du kennst die Kasseler Politik, aber du kennst auch die Bundespolitik. Du warst nämlich 10 Jahre lang im Bundestag, Mitglied des Bundestags und warst da Sprecherin für Verbraucherschutz und Tierschutz. Stimmt nicht ganz,
ne? Doch, auch Ernährung, Verbraucherschutz, Tierschutz.
Ganz genau. Genau. Und bist dann aber bewusst wieder in die Kasseler Lokalpolitik zurückgegangen. Und was hast du dir, als du als Dezernentin ja angefangen hast, für Ziele gesetzt?
Also mein Ziel ist, dass alle Kinder in Kassel, egal wo sie herkommen, wie viel Geld ihre Eltern verdienen, dass die gesund und frei von Diskriminierung und Armut groß werden können. Das ist so das Ziel. Daran arbeiten wir und das ist jeden Tag wieder eine Herausforderung.
Was heißt das konkret? Woran arbeitet ihr konkret?
Das heißt zum Beispiel, dass wirklich alle Kinder die Chance auf eine gelingende Bildungsbiografie haben. Also wir versuchen, möglichst viele Kinder möglichst früh in unsere Kitas zu bekommen. Wir haben Programme zum Kita-Einstieg, wir haben Programme zur Sprachförderung. Wir setzen uns für Prävention schon vom Kita-Alter an ein, also gesunde Ernährung, Bewegung. Ja, das sind so die hauptsächlichen Schwerpunkte, die wir setzen. Und wir möchten oder ich möchte, dass Kinder und Jugendliche auch als Akteure für ihr eigenes Leben wahrgenommen werden. Also Beteiligung, Kinder einbeziehen, Jugendlichen die Möglichkeit geben, auch städtische Entscheidungen mit zu beeinflussen.
Da gibt's wahnsinnig viel zu tun. Wir arbeiten uns jetzt mal langsam peu à peu in diese ganzen Themen rein und fangen mal bei dem Thema der frühkindlichen Bildung und Betreuung an und dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ist ja ein Thema, was die ganze Republik mindestens beschäftigt. Und in Kassel habe ich als Mutter selber erlebt, dass sich da ganz schön einen Sprung nach vorn gegeben hat in den letzten Jahren. Wo stehen wir da im bundesweiten Vergleich und was sind so die Aufgaben, die ihr da aktuell bewegt?
Also was die Betreuung von Krippen- und Kita-Kinder angeht, da sind wir ungefähr im westdeutschen Durchschnitt. Wo wir richtig gut sind, ist die Betreuung der Grundschulkinder. Der Rechtsanspruch auf ganztägige Grundschulbetreuung kommt ja erst 2026, aber wir können jetzt schon fast allen Eltern, die das wünschen, auch einen Hort oder Ganztagsplatz anbieten. Und wir sind total optimistisch, dass wir 2026 ja den ganztägigen Grundschulplatz für alle Kinder schaffen.
Was muss da bewegt werden, um das zu schaffen?
Es muss ganz viel gebaut werden. Also wir haben in diesem Jahr allein 2 Grundschulstandorte, Wolfsanger und Warteberg, die wirklich auch nochmal ausgebaut werden. An anderen laufen gerade noch Bauprojekte. Aber wir müssen natürlich auch das pädagogische Personal im Ganztag und in den Horten finden. Und wir brauchen die Konzepte, weil eine Ganztagsschule ist nicht einfach nur Halbtagsschule mit Nachmittagsprogramm, sondern da geht es darum, dass wirklich Pädagogen, also Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher gut gemeinsam arbeiten und sich ja ein Konzept für den ganzen Schultag überlegen.
Wir hatten da auch mal in einem Projekt zusammengearbeitet, da hat man gemerkt, dass das auch durchaus knirschen kann. Gibt es eben vielleicht pädagogisch unterschiedlichen Auffassungen auch strukturelle Hürden, die ihr da umschiffen müsst oder bearbeitet?
Auf jeden Fall. Also ein strukturelles Problem ist definitiv der Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich. Da müssen wir uns überlegen, wie sind die Jobs, die es zum Beispiel im Ganztag gibt, auch in Zukunft noch attraktiv für Menschen? Also Sozialpädagogen und Erzieherinnen, die können sich einfach ihre Jobs mittlerweile aussuchen. Ja. Das heißt, wir müssen überlegen, was können wir tun, damit die gerne bei uns arbeiten. Und natürlich in einer engen Stadt wie in Kassel ist eine strukturelle Hürde auch wirklich der mangelnde Platz. Also wir haben Schulstandorte, wo wir einfach nicht wissen, wo wir den Ganztag noch gut unterbringen sollen. Also ein so ein Beispiel ist zum Beispiel die Herkulesschule, die ist einfach räumlich sehr begrenzt. Da werden wir noch eine Zeit lang dann mit externen Hortangeboten arbeiten müssen.
Gibt es auch kreative Lösungen? Also es gibt ja auf der anderen Seite auch viele, viele frei werdende Flächen. Aus Betrieben beispielsweise.
Genau, aber unsere Idee ist ja eigentlich, dass am Standort Betreuung und Unterricht gemeinsam stattfindet. Aber wir arbeiten wirklich auch manchmal mit frei werdenden Gewerbeflächen und dann entstehen manchmal ganz schöne Lösungen für die Kinder.
Also dann wieder Leben und Arbeiten auch mehr verzahnen von den
Genau.
Wegen her.
Genau, ja.
Nur mit deinen eigenen 4 Kindern, wie erlebst du das Thema Vereinbarkeit und wie managst du das letztendlich auch?
Ja, also 3 meiner Kinder sind ja noch im Grundschulalter, von daher weiß ich, wie wichtig der Rechtsanspruch auf ganztägige Grundschulbetreuung ist. Ansonsten kann man sagen, man braucht einen sehr guten Zusammenhalt in der Familie und in der Politik darf man sich auch keine Illusionen machen. Also Mütter sind gern gesehen, solange sie funktionieren, als hätten sie keine Kinder.
Und berücksichtigst du diese Aspekte auch bei der Einstellung von Kollegen und Kolleginnen in deinem Dezernat?
Also die Dezernentinnen stellen eigentlich nur die Amtsleitung ein. Das heißt, eine sehr begrenzte Anzahl der höchsten Führungskräfte im Rathaus. Alles, was weiter unten ist, das managen die Amtsleiterinnen. Und da ist mein Eindruck, dass meine Amtsleitungen sehr, sehr familienfreundlich arbeiten und auch verschiedene Teilzeitmodelle möglich machen. Da sind wir als öffentlicher Dienst ja sehr weit vorne im Vergleich zu vielen anderen Wirtschaftszweigen. Da, glaube ich, braucht sich der öffentliche Dienst nicht zu verstecken.
Ja. Ein guter Arbeitgeber.
Genau.
Auf jeden Fall. Du hast es gerade schon angesprochen, es stehen Schulerweiterungen an im Grundschulbereich, aber natürlich auch in den weiterführenden Schulen sieht es zum Teil prekär aus, was die Bausubstanz und die Instandsetzung dieser Schulen angeht aus. Was für Projekte habt ihr da in den nächsten Jahren auf der Agenda und wie priorisiert ihr das auch? Weil ja gefühlt jede Schule Sanierungsbedarf hat.
Also man kann sagen, dass es in Kassel im Grunde genommen seit den späten 60ern, Anfang 70ern einen gigantischen Sanierungsstau gibt. Da wurde das letzte Mal groß investiert und gebaut und die Gebäude, die wir heute haben, sind oft noch aus dieser Zeit. Das heißt, wir hätten eigentlich eine Liste mit 35 prioritären Bauprojekten, die wir abarbeiten müssten. Das geht natürlich nicht alles gleichzeitig. Was wir gemacht haben ist, wir haben für dieses Jahr uns 17 Projekte vorgenommen, die wir prioritär angehen wollen. Da sind hauptsächlich Schulen und Kitas dabei, eigentlich fast ausschließlich. Und wir haben uns wirklich überlegt, wo sind die Bedarfe am größten? Und da sind Grundschulen vorne dabei, aber zum Beispiel auch das WG als Gymnasium, das sehr stark überangewählt ist, wo die Eltern eben weitere Gymnasialplätze wünschen. Aber es sind mit der GAZ, also der Georg-August-Zinn-Schule und der Gesamtschule Nordplus eben auch Gesamtschulen dabei. Und die Priorisierung war, man hat geguckt, wo ist der größte Platzmangel, wo ist teilweise auch baulich der größte Bedarf, wie bei unserer Reuterschule. Das ist eine, die wir wirklich vom Zusammenfallen bewahren mussten. Deshalb wird da jetzt verfrüht rangegangen. Ja, und dann haben wir geschaut, was können sowohl unser Hochbauamt als auch unsere städtische Projektentwicklungsgesellschaft eigentlich leisten. Ja. Und für welche Projekte halten wir die für besonders geeignet. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir in diesem Jahr kommen. Ich bin dann optimistisch, dass wir auch in den darauffolgenden Jahren dann weitere Projekte angehen können.
Wow. Ja. Das klingt wirklich nach einer Herkulesaufgabe.
Genau, also sowohl finanziell als auch von den Anforderungen an unsere Kolleginnen und Kollegen, die den Bau im Rathaus verantworten.
Dann gutes Gelingen dafür.
Danke.
Also spannend auf jeden Fall zu beobachten, was daraus wird. 17 Schulen ist eine.
Also es sind nicht nur Schulen, es sind Kitas dabei, ist auch das Ruru-Haus dabei, es ist eine Kita noch zusätzlich dazugekommen, weil das Unwetter uns ja so heftig getroffen hat. Also das hat wirklich auch unsere Zeitpläne nochmal ordentlich durcheinander gewirbelt, weil dann einfach klar war, wir können diese Kita ja jetzt nicht unter Wasser stehen lassen, bis die anderen Projekte abgearbeitet sind.
Nun ist die Bausubstanz das eine, wo wirklich hingeguckt werden muss und wo es losgehen muss. Das andere sind die Folgen von Corona, die an den Kindern ja auch deutliche Spuren hinterlassen haben. Einerseits psychisch, auf der anderen Seite auch, was die Schulbildung angeht. Wo seid ihr da gerade dran und wie versucht die Stadt Kassel, das aufzufangen?
Also wir hatten im letzten Jahr einen sehr großen Bericht im Ausschuss für Bildung zu den Corona-Folgen in Kassel. Man kann sagen, Kassel unterscheidet sich überhaupt nicht von dem, was bundesweit schon durch die Presse gegangen ist. Also auch bei uns sind die Kinder übergewichtiger, die Sprachkompetenz ist zurückgegangen, Motorik, sowohl grob als auch Feinmotorik, haben gelitten während dieser Zeit. Psychische Krankheiten nehmen zu. Also alles, was man an negativen Corona-Folgen in der Bundespresse lesen konnte, finden wir in unseren Schuleingangsuntersuchungen wieder. Das heißt, wir haben auch wirklich belastbare Zahlen. Und wir erleben natürlich, also wir haben die Rückmeldung von unseren Kolleginnen in den Kitas und in den Schulorten. Den Kindern geht's schlechter. Und Corona ist wirklich für die Kinder und Jugendlichen nicht vorbei. Also für viele Erwachsene ja, die haben das irgendwie abgehakt als ätzende Episode oder vielleicht hat man zu Hause auch noch das Haus neu gestrichen oder irgendwelche neuen Hobbys entwickelt. Für die Kinder und Jugendlichen ist es wirklich übel gewesen. Und ich glaube, dass es jetzt auch wirklich Zeit ist, dass die Gesellschaft den Kindern und Jugendlichen was zurückgibt. Weil die haben die alten Menschen geschützt. Die waren diejenigen, die am meisten eingeschränkt waren, also Schulschließungen und so. Da ist es jetzt wirklich Zeit, dass wir Erwachsenen was zurückgeben.
Und wie kann das funktionieren, das Zurückgeben? Ist das, dass die Ausgaben in diese Richtung eher gelenkt werden als auf andere? Oder
stellst du dir da vor? Ja, also natürlich, klar, man muss auch immer konzeptionell arbeiten. Es lässt sich nicht alles mit Geld lösen. Aber wir haben zum Beispiel dann festgestellt, die Schwimmfähigkeit hat ja während Corona extrem abgenommen. Wir bieten in allen unseren Schulhorten kostenlose Schwimmkurse in den Ferien an. Das kostet natürlich auch Geld. Und ich finde, das muss aber auf jeden Fall weitergehen. Wir haben unsere Bemühungen für Schulverweigerer, also die quasi wieder ranzuführen ans Bildungssystem, erheblich intensiviert. Das gibt es auch nicht zum Nulltarif. Und ich finde wirklich, jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo man investieren muss, sonst holt uns das doppelt und dreifach wieder ein. Also wenn man sich anschaut, wie aufwendig, sowohl finanziell als auch emotional und vom Zeitaufwand her, es ist jemand, also einen 15-Jährigen, der Schulverweigerer ist, den wieder irgendwie in die Spur zu kriegen, da ist es wirklich einfach besser, schon in Kita und Grundschule richtig zu investieren, ja, dass die Kinder einen guten Start kriegen.
Nun sind das alles Themen, die irgendwie eher kurativ sind. Es ist schon, das Kind ist schon ein bisschen, hängt schon über dem Brunnenrand. Gibt es auch Themen, an denen ihr arbeitet, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Schulamt? Dein Beritt ist ja das Amt für Schule und Bildung aus deinem Dezernat, wo ihr an Zukunftsthemen arbeitet, die jetzt gar nicht so einen Problemrucksack haben.
Ja, also unser Fokus auf frühkindliche Bildung, also auf die Krippe und die Kita und auch auf Bildungschancen in diesem Bereich, das ist ja quasi bevor Probleme losgehen. Das ist so eins, also wirklich auch der Fokus darauf, wir haben den Plan, nicht nur quantitativ Kita-Plätze auszubauen, sondern auch die Qualität zu verbessern. Also mehr Bildungsprogramme, mehr Sprachförderung, kleinere Gruppen. Das wird ein gigantischer finanzieller Kraftakt, aber es ist notwendig. Das ist so das eine. Und bei den älteren Kindern haben wir zum Glück mit dem staatlichen Schulamt eine super Zusammenarbeit, wenn es darum geht, wie wollen wir den Ganztag gut gestalten. Also dass die Kinder nicht nur bis 16 oder 17 Uhr betreut sind, sondern dass es wirklich Orte sind, an denen Kinder gut gedeihen können, tolle Bildung erleben. Da haben wir eine hervorragende Zusammenarbeit, auch formalisiert in Rahmenvereinbarungen und sowas. Und was wirklich schön ist, wir arbeiten gemeinsam mit dem staatlichen Schulamt und der Universität daran, eine unserer neuen Schulen, die wir jetzt neu entwickeln, auch wirklich als was Besonderes mit einem innovativen Konzept auf die Spur zu bringen. Und das macht total Spaß, weil man da immer wieder Leute findet, die jetzt nicht so in, das ist meine Zuständigkeit und mein Bereich, sondern die gucken auf die Kinder, genau. Und also darum geht's ja. Wir arbeiten ja alle mit denselben Kindern und Jugendlichen und kriegen da, glaube ich, also wir werden da, glaube ich, was richtig Tolles hinkriegen.
Klingt spannend.
Ja.
Orientierst du dich oder orientiert ihr euch an Konzepten, die es schon gibt oder an Nationen, die vielleicht da schon weiter sind?
Ja, also wir gucken natürlich in Hessen, man hat den Kontakt zu den anderen Schuldezernenten, guckt, wie macht ihr das in Wiesbaden, in Darmstadt, in Frankfurt, man guckt bundesweit, aber wir sind zum Beispiel auch jetzt dran, im Rahmen von Erasmus Plus, das ist so ein europaweites Bildungsprogramm, schicken wir eine pädagogische Fachkraft nach Finnland, damit die mal gucken kann, wie denn in Finnland frühkindliche Bildung funktioniert. Ja, und ich glaube, das ist total wichtig, weil das ist der Nachteil an Kommunalpolitik. Man neigt schnell dazu, sich sehr aufs Kleine zu fokussieren und seinen eigenen Bereich, seine eigene Kommune zu sehen und da den Blick zu weiten, das ist total wertvoll.
Schön. Einige der Organisationen oder auch Schulen, von denen du gerade gesprochen hast oder die mit euch in enger Zusammenarbeit stehen, die kommen auch zur neuen Denkerei und wollen von uns lernen, wie kann man Arbeit neu denken, wie kann man Zusammenarbeit neu denken, wie kann man New Work mehr transferieren in den Arbeitsalltag. Und deshalb auch die Frage an der Stelle an dich, welche Aspekte von New Work sind dir in deinem Dezernat wichtig?
Also auf jeden Fall Sinnstiftung. Und das ist klar, ich meine, wir arbeiten für die Zukunft mit den Kindern und Jugendlichen. Das steckt eigentlich schon in unserer Arbeitsplatzbeschreibung. Das Zweite ist diese Themen von Eigenverantwortlichkeit. Das ist mir total wichtig. Ich habe hervorragende Amtsleitungen und die auch machen zu lassen und nicht, ich muss nicht in alle meine Finger haben, auch wenn ich ein neugieriger Mensch bin. Und eine positive Fehlerkultur. Also das, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig, damit Menschen überhaupt bereit sind, auch mal was Neues auszuprobieren. Also wer nichts macht, macht nichts falsch, das ist klar. Aber so kommen wir nicht weiter. Und gerade wenn die Herausforderungen so riesig sind, dann müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die Freiheit haben, mal Fehler zu machen. Und dann müssen die wissen, die haben eine Dezernentin, die hinter ihnen steht, auch wenn es mal irgendwie blöd gelaufen ist.
Dürfen den Fehler dann nochmal machen, oder?
Ja. Ich glaube, dass man Fehler auch zweimal machen kann. Das weiß jeder aus seinem Leben. Manchmal braucht Lernprozesse länger, genau, bis es so richtig angekommen ist, so im Unterbewusstsein. Ja, aber entscheidend ist ja, was man daraus lernt. Und Das ist natürlich in der Verwaltung manchmal schwierig. Wir sind hierarchisch strukturiert. Also wir haben auch wirklich noch solche Mappen, wo dann die unterschiedlichen Hierarchieebenen unterzeichnet haben und so auch alles noch auf Papier. Das wird sich mittelfristig hoffentlich auch ändern. Aber trotzdem dann zu schauen, wenn man an ein Problem rangeht, die richtigen Menschen für die richtige Aufgabe zu finden, teilweise auch mal quer zu einer Hierarchie. Das ist im öffentlichen Dienst nochmal eine andere Herausforderung, glaube ich, als in anderen Strukturen mit flacheren Hierarchien.
Wie machst du das, wenn du jetzt auch vielleicht Menschen im Team hast, die das noch nicht so intrinsisch umsetzen können, die vielleicht dann noch ein bisschen Unterstützung brauchen, auch Verantwortung zu übernehmen und alleine loszuziehen und sich Gedanken zu machen? Wie unterstützt du das?
Indem ich da bin und immer ansprechbar bin. Aber man muss schon sagen, die Rolle der Bürgermeisterin oder Dezernentin, ich bin nicht die Personalchefin für alle Mitarbeiter und auch nicht die Führungskraft für alle Mitarbeiter, sondern mein Team sind mehr oder weniger die Amtsleitung und ihre Stellvertretung. Und für die, also die versuche ich eben auch zu ermutigen, offen zu sein für solche agilen Prozesse und auch mal quer zu Hierarchien zu denken. Aber ich habe das große Privileg, dass das bei uns eigentlich schon ganz gut funktioniert. Ja, ich habe, also das macht richtig Spaß.
Das ist viel wert, wenn man da nicht bei null anfangen muss.
Genau.
Sehr schön. Wir machen eine kleine Breakout-Session.
Ja.
Das ist in unserem neuen Setup des Podcasts Kassel denkt weiter. Jetzt immer so. Und in dieser Breakout-Session stellen wir Entscheidungsfragen.
Okay.
Ja, die Kompetenz einer Führungskraft ist es nun mal, auch schnelle Entscheidungen zu treffen. Deshalb schauen wir mal, wie du das schaffst. Es sind entweder oder Fragen und oder Fragen heißen, du musst dich für eins entscheiden. Mhm. Du kannst aber auch begründen, warum du dich für die eine Seite entscheidest und nicht für die andere. Ersten zwei Fragen sind eher vielleicht ein bisschen persönlich. Die anderen drei beziehen sich auf New Work. Erste persönliche Frage, bist du eher eine Frühaufsteherin oder eine Nachteule? Wir haben es schon gehört, von daher.
Das ist Frühaufsteherin.
Ist das auch natürlich so? Oder?
Das ist eher die Umstände erfordern. Ja. Aber ich habe mich dran gewöhnt und mittlerweile finde ich es richtig gut. Morgens habe ich meine Ruhe, das ist toll.
Und du gehst dann dafür auch um 10 ins Bett, oder?
Ja, spätestens.
Tatsächlich.
Genau.
Cool, das muss man auch erstmal schaffen.
Ja.
Dann würdest du dich eher für einen Abenteuerurlaub entscheiden oder für einen Entspannungsurlaub?
Also da mit vier Kindern auch ein ganz dröger Entspannungsurlaub immer Abenteuer ist, Entspannung.
Ja, wird von alleine zum Abenteuer.
Genau.
Wenn du ohne die Kinder entscheiden könntest?
Dann Abenteuer.
Wo würde das hingehen?
Also ich war noch nie in Südamerika, das würde ich wirklich gerne mal sehen.
Ja. Jetzt kommen drei Fragen zum Thema New Work. Setzt du eher auf Vertrauen oder auf Kontrolle?
Vertrauen,
das haben wir auch schon gehört. Bist du eher daran interessiert, dass städtische Prozesse, Verwaltungsprozesse eingehalten werden oder gehst du auch mal einen Detour und setzt auf die schnelle Lösung?
Ich setze auf agile Prozesse. Also ich halte gerne Prozesse ein, wenn die aber zu lahmarschig sind, dann muss man sie ändern.
Okay, also dann wird der Prozess geändert,
genau.
Für den Kunden am Ende die Lösung schneller da ist. Ne? Ja. Und das Konzept der Rollen und Funktionen ist dir bestimmt vertraut. Bist du eher jemand, der in Rollen denkt oder auf Funktionen setzt?
Ich würde sagen, entscheidend ist die Funktion. Also was kann die Person, damit es am Ende läuft?
Mhm. Also wofür hat sie offiziell das Hütchen auf und dafür?
Okay. Ah, ich hätte die Rolle als offiziell das Hütchen gesehen. Aber du denkst es andersrum, richtig?
Genau. Also Rollen sind flexibel. Und
dann glaube ich, bin ich eher ein Rollenmensch.
Okay, ja.
Also klar, man muss ein bisschen aufpassen, auch so gerade bei offiziellen Veranstaltungen, dass man nicht irgendeine wichtige Person vergisst zu würdigen.
Genau.
Aber dann.
Du setzt eher auf Kompetenz und vergibst die Aufgaben.
Ja.
Ja. Dankeschön. Du warst, bevor du Mitglied des Bundestags wurdest, bei den Hessischen Grünen im Landesvorstand und warst dort frauenpolitische Sprecherin von 2007 bis 2011. Und das Thema Frauen ist auch ein Thema deines Dezernates. Und da ist ein Thema, was gern unter den Teppich gekehrt wird, worüber man nicht so gerne spricht, das Thema Gewalt an Frauen. Mhm. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass jede dritte Frau von Gewalt betroffen ist, ist das ein riesiges Thema. Gibt es da auch Zahlen aus Kassel, so wie ihr Zahlen habt, wie es den Kindern jetzt geht nach Corona? Und was macht ihr in Kassel, um dieses Thema endlich irgendwie ein bisschen an den Griff zu bekommen?
Also es gibt auch für Kassel eine Polizeistatistik und die zeigt, dass auch in den letzten Jahren die Zahlen gestiegen sind. Wir wissen nicht genau, ob das wirklich mehr Gewalt bedeutet, davon gehen wir während Corona aus, aber es gab auch vorher schon einen Anstieg, oder ob es verbessertes Anzeigeverhalten, also dass Frauen wissen, sie müssen sich nicht mehr alles bieten lassen. Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem, also dass wir einerseits sicher während Corona einen Anstieg der häuslichen Gewalt hatten, aber dass eben Frauen auch eher bereit sind anzuzeigen und sich zu wehren. Wir haben in Kassel eine gute Infrastruktur, das muss man sagen. Also wir haben das Frauenhaus jetzt auch mit einem Neubau beziehungsweise einer Erweiterung. Also das heißt, da konnten mehr Plätze geschaffen werden und es auch insgesamt eben angenehmer für die Frauen gestalten. Und wir haben eine ganze Reihe von Beratungsstellen, also auch sehr eine differenzierte Struktur. Es gibt eine Beratungsstelle für Frauen und Transpersonen, die wirklich traumatisiert sind und in der Kindheit Gewalt erfahren haben. Wir haben mit FIF die klassische Frauenberatungsstelle bei häuslicher Gewalt. Es gibt beim Mädchenhaus als neue Struktur den klassischen Frauennotruf. Es gibt Fax als Fachberatungsstelle für sexualisierte Gewalt. Also es gibt ein breites Netzwerk. Und unsere Aufgabe als Kommune, damit haben wir jetzt auch einen Träger beauftragt, ist, dieses Netzwerk transparent zu machen für alle Frauen in dieser Stadt, auch in verschiedenen Sprachen, und dafür zu sorgen, dass die Frauen, die Hilfe suchen, auch wirklich
bekommen.
Genau.
Und habt ihr, man könnte ja jetzt sagen, okay, wir sind gut aufgestellt, können wir alles so lassen. Gibt es auch Hebel, an denen ihr schraubt, um auf politischer Ebene was zu verändern oder um vielleicht auch strukturell nochmal andere Weichen zu stellen?
Ja, also wir arbeiten kontinuierlich dran, die Istanbul-Konvention umzusetzen, die ja quasi eine gemeinsame Übereinkunft vieler Staaten ist, um eben den Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt zu verbessern. Ich versuche das Thema immer wieder auch in Reden, in öffentlichen Veranstaltungen zu adressieren. Kassel wird Teil von Via Vittoria. Das ist ein großes internationales Projekt, um auf häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Der Plan ist, den Friedrichsplatz mit einem gestrickten Teppich einzustricken. Also ganz viele Frauen werden in den nächsten Jahren gemeinsam eben handarbeiten, sich austauschen und dann gemeinsam eben dieses riesige Projekt machen. Da bin ich Schirmherrin. Ja, und so versuchen wir an ganz unterschiedlichen Stellen immer wieder das Thema in die öffentliche Aufmerksamkeit zu holen, aber auch unser Angebot zu verbessern. Also ich gebe ein kleines Beispiel. Ja. Die Beratung der Prostituierten, also wenn man legal der Prostitution nachgehen will, braucht man den Hurenschein, den kriegt man bei uns im Gesundheitsamt.
Der heißt wirklich so?
Der heißt anders. Aber den quasi diese offizielle Anmeldung, die machen wir. Und wir haben die Beobachtung irgendwann gemacht, dass sogenannte Freundinnen der Prostituierten mitkamen, um zu dolmetschen, wenn die eben selber nicht Deutsch konnten. Und da hatten wir schon den Verdacht, so, das ist komisch, das sind keine Freundinnen oder sowas, das sind Zuhälterinnen oder Mitarbeiterinnen des Zuhälters. Da können wir nicht mehr offen beraten, zum Beispiel auch zu Fragen von Ausstieg, Beratungsangebote. Und da haben wir jetzt zum Beispiel selbst Dolmetscherleistungen eingekauft, um eben, das ist ja eine Gruppe, die in massiv überproportionalem Maße von Gewalt betroffen ist, dass wir die eben noch mal besser schützen. Ja. Und so gibt's immer wieder kleine Schrauben, an denen man dreht. Ein anderes Beispiel ist, es hat gerade bei Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, ist dieses Thema Cyberstalking jetzt ganz virulent. Also die werden dann von den gewalttätigen Ex-Männern übers Handy oder so ausgespäht. Und da haben wir auch überlegt, wie können wir die Beratungsstellen noch unterstützen, damit sie IT-mäßig auf der Höhe der Zeit ankommen und dann die Handys der Frauen quasi säubern können. Und das sind immer neue Herausforderungen, denen wir uns dann aber auch stellen.
Was hat die Stadt Kassel als Verwaltungsinstitution für Anlaufstellen für dieses Thema?
Also wir haben natürlich eine Frauenbeauftragte. Da kann jeder und jede hingehen. Natürlich ist auch der Personalrat, das sind ja Männer und Frauen, immer offen für solche Fragen. Und wir haben neu einen kommunalen Antidiskriminierungsbeauftragten. Wobei Frauen sich wahrscheinlich immer eher an die Frauenbeauftragte wenden würden. Ja.
Das Thema Gewalt betrifft ja nicht nur Frauen, aber auch da bei Geflüchteten ein Riesenthema, die hier zum Teil auch unbegleitet hergekommen sind oder immer noch kommen. Was bietet die Stadt Kassel geflüchteten Menschen, um hier anzukommen und hier auch ein neues Leben aufzubauen und auch Schutz zu suchen?
Also in meinem Bereich kümmern wir uns ja vor allem um die unbegleiteten Minderjährigen, das heißt Kinder und Jugendliche, die wirklich ohne ihre Eltern hierher kommen. Und da muss man sagen, da gibt's alles an Gewalterfahrung. Also wir hatten Jungs, die mit Schussverletzungen gekommen sind, Kinder, die wirklich, also Jugendliche, die bestialisch gefoltert wurden, nicht verheilte Brüche, also wirklich alles. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und die versuchen wir, wenn die hier ankommen, erstmal zu stabilisieren. Wir nehmen sie in Obhut, das ist klar. Es gibt verschiedene Wohngruppen, Einrichtungen, wo wir uns um sie kümmern. Aber wir haben auch die Möglichkeit, mit ihnen dann so zur Traumabewältigung zu arbeiten. Wir arbeiten natürlich auch pädagogisch. Es gibt ein Freizeitangebot. Sie kriegen erstmal auch medizinische Versorgung. Also das ist gerade, wenn man selber Kinder hat, auch dann im Teenie-Alter, wenn man sich vorstellt, dass da so ein Junge durch mehrere Länder zu Fuß gelaufen ist mit irgendwie so einem schlecht verheilten Bruch oder einer Schussverletzung. Und das muss dann oft auch erstmal hier im Klinikum ja richtig behandelt werden, weil vorher jahrelang eben nicht die Kapazitäten dazu waren. Ja, da tun wir viel. Wir haben dadurch, dass wir eben am ICE-Bahnhof sind, kommen einfach sehr viele Kinder und Jugendliche bei uns an, auch ohne ihre Eltern. Teilweise vermitteln wir sie weiter, aber viele bleiben eben auch erstmal hier. Und gerade die, von denen ich jetzt erzählt habe, mit den Verletzungen, die kann man natürlich nicht irgendwo hinschicken. Die müssen erstmal hier ankommen und um die muss man sich erstmal kümmern und sie stabilisieren.
Und wie schnell geht es, dass die Kinder dann auch in die Schule kommen?
In Kassel relativ schnell. Also ich habe das von Berlin und anderen Städten gelesen, dass da Kinder monatelang nicht zur Schule gehen. Das gibt's bei uns nicht. Also das ist wirklich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Und auch bei den kleinen Kindern geben wir uns Mühe, dass die schnell auch in Kitas kommen. Und wenn das nicht klappt, dann haben wir, gerade für die ukrainischen Kinder, hatten wir am Anfang solche Tagesgruppen. Also das war noch nicht wirklich eine Kita, aber trotzdem also unter 4 Stunden so eine Tagesbetreuung. Und wir organisieren zusammen mit Trägern auch Kinderbetreuung während der Sprachkurse.
Okay. Und für die Jugendlichen, die schon eine Ausbildung machen könnten vom Alter her?
Also es gehen auch welche in die Berufsschulen. Ja. Genau. Also da läuft es dann ähnlich wie bei den regulären Schulen.
Ist also da auch gute Möglichkeiten, relativ schnell hier Fuß zu fassen.
Genau.
Aber Elternnachzug ist wahrscheinlich kein Thema, auf das ihr Einfluss nehmen könnt.
Nee, da haben wir wirklich wenig Einfluss drauf. Das ist dann Bundesgesetzgebung und so weiter. Genau, aber das merkt man natürlich, das ist eine große Belastung. Die sind ja oft auch quasi allein vorgegangen, mit der Hoffnung auch die Eltern irgendwann holen zu können. Und das ist natürlich auch ein großer Druck, der auf so die jungen Menschen dann lastet.
Schweres Thema.
Ja, also genau, und da ist es umso, wie soll ich das sagen, frustrierender, manchmal dann auch die Debatten im Stadtparlament zu hören. Also es gibt ja eine Fraktion, die sich immer hervortut, dann auch mit Angriffen, gerade auf geflüchtete Menschen. Und das, wenn man dann aber die Schicksale sieht, was da wirklich durchgemacht wurde, dann muss ich dann immer 10-mal durchatmen und bürgermeisterliche Kontenance
wahren. Ja, das glaube ich. Gibt es trotzdem Jugendliche oder Kinder, die ihr zurückweisen müsst? Oder?
Nee, also wer zu uns kommt und hier ohne Eltern ist, den nehmen wir erstmal in Obhut. Und was wir machen können, weil wir deutlich eben mehr Kinder und Jugendliche aufgenommen haben, als nach quasi den offiziellen Zahlen wir eigentlich müssten, dann können wir versuchen, sie weiter zu verteilen. Also zum Beispiel an den Landkreis. Aber es gibt eben auch immer wieder Gründe, die dagegen sprechen. Also wenn jemand dann hier seinen Cousin und seinen Onkel hat, dann ist es nicht optimal, den dann rauszureißen und irgendwo anders hinzuschicken.
Alle Themen, die wir bis jetzt angesprochen haben, waren so, dass man jetzt nicht einfach so Larifari darüber hinweggehen kann oder fröhlich pfeifend den ganzen Tag verbringt. Dazu kommt, dass ja auch Haushaltskürzungen sowohl auf Bundes- als auch auf Lokalebene euch betreffen. Wie geht ihr damit um?
Da muss man Prioritäten setzen. Also das merkt man ja auch anhand der Bauprojekte. Also natürlich würden wir uns wünschen, dass wir auch in diesem Jahr schon das Olaf-Palmer-Haus bauen. Aber wir haben eben beschlossen, die Schulen sind jetzt erstmal wichtiger und andere Bedarfe in der Stadt müssen erstmal warten. Das ist das eine. Und das andere eben immer zu überlegen, was kann man auch mit wenigen finanziellen Mitteln machen. Also manchmal muss man ja auch schlauer arbeiten.
Hast du da ein Beispiel?
Ich überlege gerade. Also ein gutes Beispiel waren zum Beispiel die Schwimmkurse. Mhm. Die haben uns am Anfang gar nicht so viel gekostet, weil die Rotaria und die Uni bereit waren, mit uns zu kooperieren. Und dann konnten wir eben, jetzt zahlen wir es selber, bei der Uni, dadurch, dass die Studierenden das als Teil ihrer Ausbildung auch sehen, konnten wir relativ günstig dann Schwimmtrainer in einem tollen Niveau für uns gewinnen. Also so manchmal muss man ein bisschen nachdenken. Und man muss auch sagen, gerade für Kinder und Jugendliche, es gibt eine große Spendenbereitschaft in Kassel. Also Menschen sind wirklich bereit, sich einzubringen. Einerseits mit dem, was sie finanziell zu geben haben, aber auch konzeptionell. Also es gibt Vereine wie Starcare zum Beispiel, die kommen nicht nur und bringen Geld mit, sondern die entwickeln mit uns zusammen auch Ideen.
In welchem Bereich macht Starcare das?
Also die haben zum Beispiel das Streetbolzer-Haus ja damals finanziert. Die haben uns aber auch geholfen. Es gibt so einen total entzückenden neuen Kinderbauernhof, den Eichwaldhof. Mhm. Die wollten gerne eine feste Winterunterkunft. Ja. Da hat Starcare auch versprochen, was zu helfen. Wintershall hat uns unterstützt, damit wir die Rote Rübe jetzt auch durch den Winter fahren lassen konnten. Das ist schon immer wieder toll, wenn Menschen auf uns zukommen und sagen, wir wollen was beitragen. Lass uns zusammen überlegen. Also klar, das Geld ist auch wahnsinnig wichtig, aber auch der Input und die Kreativität von Menschen, das
oder
ist ganz
toll. Oder
auch
vielen ehrenamtlichen Menschen, die
Auch die wenig Geld haben, da erleben wir immer wieder, dass Menschen einfach bereit sind, in Kitas vorzulesen, Lesepate zu werden. Ja. Genau, also das ist schon das Schön an Kassel.
Das lässt auch optimistisch nach vorn blicken.
Auf jeden Fall.
Ist das auch so eine Ressource, aus der du schöpfst, wenn du jetzt mal auf dich guckst, bei dieser überwältigenden Anzahl und auch Tiefe der Problemstellungen, mit denen du es da jeden Tag zu tun hast?
Ja. Also einerseits, wenn man sich anschaut, mit wie viel Herzblut unsere Mitarbeiter in den Kitas, in den Jugendhilfeeinrichtungen, was die jeden Tag auf die Beine stellen, aber auch die Bereitschaft der Gesellschaft einfach, ja, den Hintern hochzukriegen und nochmal Geld zu mobilisieren oder Unterstützung, ehrenamtliche Hilfe, das ist wirklich das Schön.
Das stimmt, positiv. Und was machst du als Nicole Maisch, wenn du sagst, ich muss jetzt wirklich mal einen Tag frei kriegen?
Yoga. Also das ist wirklich so, wenn man im herabschauenden Hund ist und dann Popo hoch, Kopf nach unten, dann ist ja erstmal
ganz anders.
Genau. Und es ist auch wirklich so, ich bin nicht besonders talentiert, aber ambitioniert in diesem Bereich, wenn man wirklich sich was vornimmt. So, oh, dieses Knie muss jetzt neben das Ohr. Dann kann man auch.
So nach 3-4 Jahren.
Genau. Dann kann man ja auch nicht an irgendwelche Bauprojekte oder Akten denken. Dann muss man sich aufs Knie konzentrieren.
Machst du das für dich alleine zu Hause oder?
Meistens in der Gruppe. Also während Corona habe ich es auch online gemacht, aber ich merke, dass es für mich einfach schön ist, mit anderen Menschen was zusammenzumachen.
Genauso angespornt zu werden. Wo man das ja beim Yoga eigentlich nicht soll.
Ja, also das passiert mir auch. Ja. Also, dass ich dann auch gefragt werde, keine Ahnung, also wenn irgendwo eine Straßensperrung ist, ob das nicht mal geändert werden kann. Aber damit komme ich ganz gut klar.
Ja.
Ja, und Laufen ist wirklich für mich so ein Ding. Also ich bin da auch eher gemütlich unterwegs und auch nie alleine. Da bin ich brauche immer jemanden, der das mit mir zusammen macht. Aber auch das finde ich ganz toll. Also ich muss mich bewegen, damit der Kopf frei wird.
Also das heißt, für einen Kassel-Marathon schon angemeldet, sofern man das schon
Also ich bin letztes Jahr und vorletztes Jahr mit dem OB und mit anderen in so einer Viererstaffel gelaufen. Und ich nehme an, das machen wir dieses Jahr auch wieder. Genau.
Sehr schön.
Die Abschlussrunde war ein bisschen hart, weil er hat natürlich, also seine Beine hören auf, wo meine Nase, glaube ich, anfängt. So die letzte Runde mit ihm im Stadion, das war herausfordernd. Also da muss ich noch ein bisschen trainieren. Ich bin
dran geblieben.
Ja.
Der Wille zählt.
Genau.
Wir kommen zum Ende unseres Podcasts und stellen immer eine Checkout-Frage in Anlehnung an den Namen unseres Podcasts, Kassel denkt weiter. Ah. Wo denkst du denn weiter, wenn du an deine Projekte denkst und wir uns beispielsweise in 3 Jahren wiedersehen würden? Und was wünschst du dir für Kassel?
Ja, also das wäre ja dann 2027. Mhm. Dann ist der Rechtsanspruch auf Grundschulbetreuung erfüllt. Dann haben wir jedes Jahr weiter ungefähr 300 Plätze zugebaut. Das ist so mein Plan bei den Kita- und Krippenkindern. Und bis dahin möchte ich auch die Gruppen verkleinert haben. Und dann haben wir unser Jugendgremium wahrscheinlich schon zum zweiten Mal wiedergewählt. Und ich hoffe, dass die ganz viel neue Ideen in unsere Stadtpolitik einbringen. Ja, und für Kassel wünsche ich mir, dass dieser Spirit, dass man zusammenhält und auch wirklich über Klassen oder Herkunftsunterschiede hinweg sich gemeinsam als Kasslerinnen und Kassler zu begreifen, das wünsche ich mir, dass das noch mehr wächst in den nächsten Jahren.
Dann ganz viel Erfolg dafür.
Danke.
Viel Optimismus, gute Mitwirkende, die nach vorn gucken und alles Gute für dich persönlich. Danke, dass du da warst.
Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.